Lust, Freiheit, Familie, ihr könnt alles haben.
Für alle Paare, die gemeinsam ein außergewöhnliches Leben aufbauen und tief in sich spüren, dass einfach mehr möglich ist.
Mehr Lebendigkeit, gemeinsamer Erfolg und authentische Verbindung, weil alles mit der Qualität eurer Beziehung beginnt.
Wir sind Kim und Darius und das hier ist die Kunst zu lieben.
Nutzt diesen Podcast immer Sonntag als eure Zeit zu zweit. Mit Gesprächen, die euch verbinden, herausfordern und vielleicht auch ein bisschen anmachen. Check-in. Was geht?
Also, wo stehen wir gerade?
Ich finde, ich habe wirklich drüber nachgedacht, was ich aus der letzten Woche so teilen wollen würde. Und ich finde es spannend, dass ich wirklich sagen kann, all fine. Ich bin richtig zufrieden. Ich fand, eine Sache könnte ich erzählen. Und zwar fand ich es richtig schön, wir haben doch gerade in der letzten Folge gesagt, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich so ein richtiges Date zu organisieren. Und wir hatten ja jetzt schon länger im Kalender unseren Couple Day drinstehen, dass wir uns den ganzen Tag mit uns einfach verbringen und uns nichts vornehmen, nicht arbeiten, keine To-Dos. Und das fand ich richtig schön. Da musste ich auch an dem Tag dran denken, wie schön, guck mal, haben wir die Podcast-Folge gehabt und es direkt umgesetzt. Und wir haben uns einfach die Matratzen rübergeholt ins Wohnzimmer vor den Kamin und haben einen Film geschaut und es war so gemütlich und du hast die besten Snacks vorbereitet. Und dann haben wir am Nachmittag sind wir nochmal losgefahren und sind spazieren gewesen im Park mit unserem Sohn, waren abends noch essen. Och, es war einfach, ich fand es einen richtig schönen Tag, es hat sich angefühlt wie Urlaub und fand es voll schön, dass wir es zwischendurch gemacht haben, ja. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil, wenn man selbstständig ist, kann man einfach entscheiden, dass man so einen Tag mal einwirft und alles liegen lässt. Also das fand ich mega geil.
Total. Und ich glaube, das, was hier auch so richtig schön daran ist, einfach zu merken, wie im Endeffekt Selbstverantwortlichkeit zur Freiheit führen kann. Ich komme aus einem Mindset, wo ich immer gemerkt habe, dass ich nie genug gemacht habe. So das Gefühl, nie genug gemacht habe. Und ich merke, dass echte Leistung, wenn man so will, oder echter Erfolg darauf basieren, dass ich Pausen machen kann, darauf basieren, dass ich das Leben auch zelebrieren kann und darauf basieren, dass ich auch meine Partnerschaft und meine Beziehungen mindestens mal für einen Tag total an erste Stelle stelle, so in dem Sinne.
Und das ist
etwas, wo ich merke, dass ist wie ein Ausdehnen der Möglichkeiten für mich, also meines Mindsets, meiner Voraussetzungen sozusagen, meines Systems, weil ich einfach spüre, dass ich bisher eher oft so gelebt habe, wir haben ganz gut was erreicht oder so, dann lass uns weitermachen, um voranzukommen, um einen Puffer aufzubauen oder um Sicherheiten zu erschaffen. Und ich merke, dass diese Sicherheiten, der Puffer und all das funktionieren erst dann, wenn ich mir erlaube, einen kreativen Flow zu haben. Ein kreativer Flow braucht genau solche Tage. Und das was ich auch erlebe.
Ich finde es so schön, das ist was ich gerade mit meiner 1:1-Klientin erlebt habe. Mit der haben wir daran gearbeitet, dass sie weniger 1:1 arbeitet, weil sie einfach nur 1:1-Session gegeben hat und besser skalieren kann, dass sie halt dasselbe Geld verdient, ohne so viel Zeit aufwenden zu müssen, weil sie eine kleine Tochter hat, die wirklich noch sehr klein ist. Und dann war das so, dass wir Ziele erreicht haben und sie fing dann direkt an, was sie noch alles machen könnte oder dass sie das Gefühl hatte, immer noch nicht genug gemacht zu haben. Dann habe ich ihr von der hedonistischen Tretmühle erzählt, von diesem Effekt. Dass wenn wir dann unser Ziel erreicht haben, wir einfach nur noch mehr wollen. Und Hedonismus ist ja auch dieses noch mehr wollen, über die Maße hinaus genießen wollen und das schön haben wollen. Und das ist dann, das dreht sich so um sich selbst, um die Sache selbst, um das Arbeiten selbst oder das Erreichen selbst. Und dass ich gesagt habe, das ist halt das, woran man ausbrennt. Und sie soll einfach achtsam sein, wo die anfängt. Und jetzt hat sie mir geschrieben und auch gezeigt, sie hatte sich mit ihrer Tochter zusammen in der Stadt ein Armband ausgesucht, weil sie hat nämlich ihr großes Ziel erreicht, 10 Anmeldungen für ihren Workshop zu schaffen, für ihren ersten Online-Workshop. Und dann ist sie, hat sie nicht weitergemacht, weil sie hat noch mehr Ziele natürlich. Und sie hat nicht weitergemacht, sondern sie ist mit ihrer Tochter in die Stadt und hat mit der Hilfe ihrer Tochter ein Armband ausgesucht, das sie sich sonst vom Price auch nicht so ausgesucht hätte, um einen Anker zu setzen, dass sie dieses Ziel, was sie vorher für fast unmöglich gehalten hat, erreicht hat und zu integrieren und Pause zu machen. Und das wahrzunehmen und hat auch danach nicht weitergearbeitet, sondern den Tag genossen. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Einmal sich Anker setzen, physische Anker, die einen erinnern, ja, an etwas, was man geschafft hat, um dieses Ziel mal zu markieren. Gerade wenn man die Fähigkeit verloren hat, sich zu freuen oder stolz zu sein, wenn man etwas erreicht hat. Und ja, dann noch zu sagen, und jetzt ist Pause, das spüre ich erstmal, das genieße ich erstmal. Und ja, und vielleicht auch nicht in das zu verfallen, dieses, ich muss erst was geleistet haben, um mich dann ausruhen zu dürfen. Ja, und deswegen ja, finde ich einen schönen Reminder. Und das hast du richtig schön gesagt.
Ja, und ich glaube, das ist für mich auch super präsent, gerade in der letzten Woche, wenn ich hier auch nochmal einchecke, dann merke ich, dass es eine ganz große, ja, ganz große Erkenntnis für mich einfach ist. Emotionale Zyklen und auch also für mich wirklich etwas Neues, Emotionen, die ich gerade noch nicht fertig verstanden habe, noch nicht fertig durchlebt habe und sozusagen hinten rausgekommen bin aus dem Prozess, sondern mittendrin im Prozess zu teilen, diese Emotionen zu teilen und es nicht irgendwie nur mit mir selber auszumachen.
Wenn du noch nicht Herr der Sache bist, quasi auch schon.
Genau, und das ist so ein Muster, was, glaube ich, schon auch viele kennen, aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr stark gelebt habe, dass ich alles figured out haben muss, bevor ich etwas mit jemandem anders durchgehe. Auch aus der Angst, dass dann diese andere Person mir Meinungen gibt und mich dann beeinflusst oder manipuliert, weil ich dann verletzlich bin in dem Moment. Und das ist auch so ein Gefühl von, kann der andere überhaupt ohne Meinung, ohne mich jetzt krass zu beeinflussen, mir einfach zuhören? Das Misstrauen darin, ne, und das sind alles solche, darauf basiert das ganze Mindset so. Und ich merke, wie gut es mir tut, einfach ganz aktuelle Prozesse, ohne dass ich sie durchdacht habe, erstmal auszusprechen, meine Wahrheit zu sprechen. Und das war spannenderweise auch mit einer Klientin, genau das gleiche Thema, so Synchronizitäten wieder. Nämlich die eigene Wahrheit auszusprechen und dann nicht darauf reagieren zu müssen, weil ich mir erlaube, meine Wahrheit zu haben, ohne dass ich daraufhin jemanden verlassen oder mein Business einreißen oder was ganz Neues machen müsste, sondern hey, diese Reaktion muss gar nicht sein, sondern ich kann erstmal meine Wahrheit teilen. Ich höre mir selber zu und das ist super heilsam.
Genau. Yes.
Unpopular Opinion.
Okay, ich habe etwas mitgebracht, was uns in der Vergangenheit manchmal begegnet ist. Nicht super oft, aber ich fand interessant.
Also uns beiden, ne?
Genau, dir und mir. Wir sagen oft Danke. Wenn ich frage, okay, kann ich das Salz haben? Gibst du mir bitte das Salz? Und dann gibst du mir das Salz, sage ich Danke. Oder wenn du reinkommst und bringst mir einen Tee mit, sage ich, oh, danke schön. Und also wir bedanken uns viel beieinander.
Ja, true.
Und sind sehr aufmerksam. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sind richtig wütend dabei geworden und haben uns dann zur Rede gestellt und gesagt, wie albern das wäre, dass wir uns immer so viel bedanken. Es sei doch selbstverständlich, dass man nach der Butter auf den Tisch fragt und man die dann rübergibt. Dafür muss man sich ja schließlich nicht bedanken. Warum wir das immer machen würden, das fänden sie total cringe und seltsam. Und ich finde lustig, weil die richtig wütend geworden sind. Genau, und ich finde, das ist auch was, worüber man, glaube ich, ziemlich streiten kann. Ist das irgendwie, ich glaube, die haben uns ein bisschen vorgeworfen, das wäre aufgesetzt. Also, dass sie, glaube ich, das unauthentisch fanden. Und das hat die richtig wahnsinnig und wütend gemacht, dass wir einfach sehr nett zueinander sind, uns viel bedanken. Genau.
Aber das fände ich ganz spannend, ne? Einfach nochmal zu gucken, warum, was sozusagen dein Grund dafür ist.
Ah ja, gut, dass
Grund
auch ein anderer ist. Ja, okay.
Weil es ist ja ein anderer.
Okay, ich kann gar nicht für uns beide sprechen. Okay, ja, also mein Grund ist, ich finde es wichtig, wertschätzend zu sein und anerkennend, wenn jemand für mich, also halt, ich sage das gar nicht für andere über andere, sondern für mich jetzt persönlich, ich möchte wertschätzen und anerkennen, wenn jemand mir Gutes tut oder ja, ich möchte einfach, wie sagt man, höflich? Nein, ich möchte einfach gute Vibes versprühen. Ich möchte, glaube ich, dass sich alle wohlfühlen. Ich möchte eine wertschätzende Umgebung und ich habe auch so ein bisschen, ich mag einfach wertschätzende Worte. So, das ist was mir wichtig ist, was ich selber, glaube ich, auch gerne hätte oder gehabt hätte. Und mich hat es, glaube ich, gestört, dass zu Hause zu wenig gesprochen wurde über Gefühle, über Wertschätzung. Es wurde alles irgendwie so dahingenommen. Und das war also gerade so die Arbeit im Haushalt, die null gesehen wurde, wo ich ganz viel mit partizipiert habe, schon als Kind. Und was ein ganz großer Pain für mich war, dass gefühlt die anderen nicht so viel gemacht haben und sich darauf ausgeruht haben oder besonders mein Vater vielleicht auch. Und dass ich deswegen sehr wertschätze, wenn jemand etwas tut, auch wenn es was ganz Normales ist. Und wenn ich natürlich nach der Butter frage und die dann bekomme, wäre ja komisch, wenn jemand sagt, nee, kriegst du nicht, hol dir selber. Aber trotzdem, ich mag das Wort Danke und Dankbarkeit war was ich lernen durfte in einer Zeit, in der es mir sehr schlecht geht, wie gut es mir tut, dankbar zu sein. Und ich glaube, deswegen mache ich das. Deswegen fand ich den Vorwurf so absurd, es sei unauthentisch.
Voll. Ja, ist eigentlich total die Frage so, wie drücke ich Dankbarkeit aus? Ne? Also ich als Mensch in meiner Beziehung. Und mich würde es mal total interessieren, wie das für euch ist. Vielleicht möchte ich auch nochmal teilen, so seid ihr sehr dankbare Menschen oder wie drückt ihr Dankbarkeit aus? Weil ich glaube, dass es auch jeder unterschiedlich macht und es gibt natürlich auch diese so ein bisschen hamburgerische oder nordischere Art, sage ich jetzt mal, nicht so oft über Gefühle zu reden
überhaupt
oder nicht
was
so
zu sagen.
Oft jetzt irgendwie dann, ja genau, das ist halt vieles nonverbal, sage ich mal.
In Hamburg sagt man, jo ist ein ganzer Satz.
Genau.
Jo reicht.
Und gleichzeitig ist es auf jeden Fall für mich ganz spannend, als ich eben mich das gefragt habe, warum sage ich eigentlich gerne und oft danke. Und ich sage es gerne, weil die Worte in mir Dankbarkeit auslösen und ich liebe das Gefühl von Dankbarkeit.
Mhm. Ganz egoistisch.
Und ja, super egoistisch. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber, ich glaube, dass es für mich einfach ein Punkt ist, um auch in Verbindung zu sein.
Mhm.
Für mich ist es nämlich so, dass ich dann, wenn ich sage, hey und danke dir übrigens, dann ist es ein, ich gebe Wertschätzung. Und das finde ich ganz spannend gerade, weil wenn ich Wertschätzung gebe, weiß ich einfach nur, dass der andere Mensch ein bisschen Liebe empfangen hat. Sozusagen, ich habe ein bisschen Liebe geben können. Und ich weiß einfach, dass all die Menschen, denen ich das früher immer schon gewünscht hätte, dass sie in meiner Gegenwart freundlich sind, liebevoll sind, da habe ich einfach, glaube ich, oft gemerkt, dass denen echt enorm viel Liebe fehlt. Und deswegen habe ich oft angefangen, dann übermäßig auch, ne, eine Zeit lang übermäßig Danke zu sagen oder übermäßig viel Aufmerksamkeit zu geben, um das ein bisschen auszugleichen, damit ich wieder Menschen um mich herum habe auch, die ich lieben kann oder die auch mich wahrnehmen können. Und heute ist es aber eher so, dass ich das Gefühl habe, dass es eine super gute Balance hat.
Mhm.
Und ich finde es total spannend zu bemerken, dass das Wort Danke für mich nur 50% mit der anderen Person zu tun hat und das andere ist einfach nur, hey, danke Leben. Danke Leben, dass ich das jetzt hier gerade alles bekomme. Genauso wie ich auch Danke sage für mein Essen. Ne? Obwohl, ja, ich habe es gekauft, ich habe dafür gearbeitet, könnte man jetzt auch sagen, warum sagst du Danke? Und die Dankbarkeit, die da drin steckt, einfach für alles, ist auch ein Anerkennen davon, dass ich Teil dieser magischen Realität bin. Und ich gar, also ne, dass ich habe nicht die Arroganz zu behaupten, ich hätte alles in meinem Leben selbst erschaffen, sondern ich habe die Demut und eben die Dankbarkeit zu sagen, hey, was auch immer zu mir kommt, ich darf dankbar dafür sein, dass es zu mir gekommen ist. Und das gilt für Beziehungen genauso wie für den Salzstreuer.
Ja, und ich glaube, ich finde auch interessant, ich meine, wir sind ja beide, kommen ja eigentlich aus einem People-Pleaser-Kontext und haben das so Stück für Stück immer weiter abgelegt und sind auch einfach noch auf unserer Journey wahrscheinlich. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen aus so einem People-Pleasing und dem Wunsch nach Harmonie irgendwann mal entsprungen ist vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, wir haben uns beide dafür entschieden, weil es einfach zu uns gut passt, so das zu sagen.
Als Paar meinst du?
Ja, auch als Person einfach. Ich glaube, das würden wir auch immer mit allen irgendwie machen. Und ja, das ist so ein bisschen wie, du bist durch eine harte Zeit durchgegangen, du hast so deine Dinge gemeistert, aber irgendwas daran war auch gut und das nimmst du weiter mit. Also man hat so Sachen rausgezogen und so, ja, das finde ich aber gut, das würde ich jetzt so beibehalten, dieses Ritual oder diese Fähigkeit oder sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist auch sowas, weil es am Ende doch, genau wie du sagst, auch ein echt nährendes Gefühl ist, Dankbarkeit im Leben zu haben. Und ich glaube, das ist was sich auch gerade in Beziehungen sehr einschleicht, diese die Gleichgültigkeit, alles for granted nehmen. Und es ist etwas, finde ich, was unsere Beziehung auch glaube ich, einfach auch sehr trägt, weil man sich natürlich bewusst, wir sagen das auch nicht einfach so, oh danke, sondern was wir
das ist keine Floskel,
nee. Genau, was wir ja machen auch, wir sagen auch nicht einfach so, ich liebe dich oder sowas,
nee, nee.
Sondern wir sagen es wirklich immer und spüren einmal rein, bevor wir es sagen und auch danke spüren wir immer einmal rein und sagen dann danke, wenn wir es halt fühlen.
Das ist übrigens auch ganz spannend, ich glaube, es gibt richtig oft Situationen, dass einer von uns beiden sagt, ich liebe dich und der andere einfach das wahrnimmt, spürt,
gar nichts sagt.
Aber gar nichts sagt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was für viele voll triggernd ist.
Meinst du?
Ja, so in ihren Beziehungen. Nicht, dass wir das so machen, sondern ne, nur, dass das sozusagen, oder dass es bei uns in unserer Beziehung so ist. Ich glaube nur, dass es halt so eine Frage ist von, bin ich wirklich ehrlich?
Mhm.
Ne? Und ich glaube, ganz oft ist es zum Beispiel auch der ehrliche Impuls, zum Beispiel dann sagst du zu mir, ich liebe dich. Und dann ist mein ehrlicher Impuls, das einfach zu empfangen.
Ja, dann lächelst du einfach.
Das zu empfangen, wahrzunehmen, ja. Und es wirklich reinzulassen. Damit bin ich beschäftigt sozusagen. Es wirklich reinzulassen und zu fühlen. Und eben nicht einfach aus Reaktion, ich gebe es dir wieder zurück.
Ich dich auch.
Ne? Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen spannend, dass es eine ähnliche Ähnlichkeit hat. Das könnte man jetzt auch denken bei dem Danke. Dass ich schnell wieder den Trade-off zurückgeben möchte. Ja, danke, ich gebe dir auch wieder was zurück. Ich will nicht in deiner Schuld stehen.
Mm.
Du gibst mir hier gerade etwas für mich und ich gebe dir das Danke, damit wir auf jeden Fall even sind, gleich sind sozusagen. Na, das ist auch eine Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Aber auf jeden Fall spannend zu bemerken, so dass es einfach darum geht, bin ich ehrlich? Und ein ehrliches Danke.
Ja, und dann finde ich es nämlich total nährend, weil dann hat man so oft am Tag Dankbarkeit gehabt, dann kann man sich auch sparen, sich abends hinzusetzen und ein Dankbarkeitsbuch schreiben zu müssen, weil dann hat man ja über den Tag verteilt einfach wirklich von Herzen Danke gesagt, also wirklich die Geste gespürt und gesagt, boah, danke.
Mhm.
Und dann hat man dieses Strahlen und das spürt jemand und ich habe das auch an der Kasse oder so, wenn mir oder bei der Theke, wenn mir dann jemand was gibt, sage ich, Dankeschön. Und ich glaube, manchmal sind die Leute auch wirklich ein bisschen verwirrt, auf welche Art und Weise ich Danke sage, weil ich das ehrlich so meine und ich nicht einfach nur Danke, Tschüss. Also ich das nicht einfach als Floskel benutze.
Ja, total.
Und ich habe das Gefühl, weil wir nochmal zum Trigger kommen, das sind auch Menschen gewesen, die hatten, also man sagt ja, ne, was Paul zu Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Und ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, ah ja, ist doch interessant, du hast ein Thema damit, wenn jemand oft Danke sagt. Und waren beides, glaube ich, oder die zwei, die mir sofort einfallen, waren beides Frauen, die auch ein Thema damit hätten, Macht abzugeben.
Mhm.
Und das mache ich ja, wenn ich Danke sage, bin ich die empfangende Person. Und die beiden hatten definitiv ein Problem damit, die empfangende Person zu sein.
Mhm. Ich habe noch eine Sache dabei, ein Gedanken, und zwar ist es so etwas, was ich tatsächlich auch echt im Schatten schon gelebt habe, wenn es sozusagen diese Harmoniesucht, ne, es alles muss harmonisch sein und so super süß und nett und freundlich. Und ich weiß, dass es sozusagen in beide Richtungen kann das ein Schatten sein. Es kann, also die Person, die alles nett und freundlich und süß und harmonisch haben muss, um die Augen zu verschließen vor dem, was einfach in dieser Welt auch existiert.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist es auch, wenn ich getriggert bin davon, von dieser Süße, von diesem harmonischen Zusammensein. Und ich kann mir vorstellen, dass wir beide da auch manchmal einfach ein Triggerpunkt sind für manche. Das ist, oh nee, das ist mir zu harmonisch. Oder was
das
auch immer.
Ist zu lieb.
Zu lieb.
Dann müssten die mal im Alltag dabei sein, wenn
ja,
wir gar nicht so lieb
nicht.
Sind.
Aber trotzdem ist es einfach etwas, was ich hier einfach nochmal nennen wollte, weil wenn du gerade zuhörst und einfach nochmal in dich gehst und spürst, okay, wo ist es mir manchmal zu nett, zu perfekt, zu harmonisch, dann einfach nur zu, das kann richtig tolle eine tolle Einladung sein, um mal deine Grenzen zu stretchen, ein bisschen zu dehnen, wie viel Harmonie okay ist für dich und wo du tatsächlich auch, also es wird dich dorthin führen, wo du in der Vergangenheit vielleicht erfahren hast, dass zu viel Harmonie eine falsche Harmonie ist.
Oder man nie welche hat und deswegen
genau.
Das einen verletzt, wenn andere das haben.
Genau. Und das andere kann auch sein, dass du die Erfahrung gemacht hast zu in gewissen Punkten in der Vergangenheit, dass eine Harmonie nur aufgesetzt war und darunter wurde etwas ganz Essentielles nicht gesehen. Da war ein Virus, ein Geschwülst in der Beziehung oder da war einfach etwas, was unter den Teppich gekehrt wurde, was so, so schlimm war, dass du in dir ein Alarmsystem hast, wenn es wieder jemand so harmonisch darstellt, eine Beziehung oder ein Sachverhalt, dass du einfach automatisch etwas Verdächtiges daran findest, Misstrauen hast. Mhm. Und das ist auch total fein, auch ne, so solche Systeme entstehen nicht ohne Grund, aber es ist total die Einladung nochmal zu sehen, dass das System aufgrund einer vergangenen Erfahrung entstanden ist und gar nicht im Hier und Jetzt irgendwie real ist. Mhm. Und das kann sogar hin ein bisschen zu Paranoia gehen. Ne? Manche Menschen werden wirklich paranoid bei solchen Sachen, weil es dieses Alarmsystem gebraucht hat und es musste super scharf gestellt werden dafür. Und das fand ich auch noch spannend. Auf der anderen Seite, diese Harmoniesucht ist auch einfach etwas, was ich gut kenne. Ich habe so viel Stress und Streit in meiner Kindheit erlebt, dass ich mit 13 oder 14 Jahren gesagt habe, aus tiefstem Herzen gemeint und aus wirklicher Erschöpfung, ich habe genug Stress für den Rest meines Lebens erlebt. Mhm. So, ich will jetzt einfach nur Stopp.
Ja.
Und das führt auch zur Harmoniesucht.
Und dann
also, das
sind
ist
wir zusammengekommen. Aber ich kenne das auch noch, dieses getriggert sein. In der Phase, da war ich Single und ich wollte nicht Single sein. Oder ich war gerade frisch getrennt und ich fand es so ätzend, verliebte Paare zu sehen. Das war mir ein Pain. Das war kaum auszuhalten für mich. Aber es hatte natürlich mit mir zu tun, dass ich mich alleine fühlte, nicht geliebt fühlte, nicht gut genug fühlte und das Gefühl hatte, boah, kann mich denn niemand lieben? Keine Ahnung. Das war irgendwie so Anfang 20. Und daher kenne ich das auch, wenn etwas süß ist und schön und toll, dass man das so richtig eklig finden kann und richtig scheiße finden kann und dann so denkt, ich hasse verliebte Paare. Wie kann man Liebe hassen? Das hat ja also, ne, das ist das tiefe Longing, selber Liebe haben zu wollen. Und das ist auch oft was, wenn man selber nicht eine wertschätzende, liebende Beziehung haben kann, dann triggert einen das, wenn es das gibt. Wenn man selber gerne eine wunderschöne Familie hätte und man es nicht haben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es gut sein, dass man es hasst, wenn man Familien sieht, die einfach richtig süße Familien sind.
Ja, so ein bisschen shoot the messenger.
Ja.
Weil dieses Paar ist jetzt gerade der Messenger, also der Überbringer von einer Botschaft, die ich nicht hören will oder nicht sehen will, deswegen.
Ja, ist zu painful, weil etwas, was ich eigentlich will und es nicht haben kann, da muss ich so tun, als wenn ich es gar nicht will. Das ist die Methode.
Ja,
verschlossenes Herzen. Also, spannendes Thema.
Total. Würde mich total interessieren, wie das für euch ist, wie ihr in eurer Partnerschaft eure Dankbarkeit ausdrückt, wie das auch mit der Harmonie ist.
Ach, super gerne so eure Trigger. Findet. Was triggert euch gerade mega oder hat euch mal mega getriggert?
Genau. Oder was sind auch so Thesen, wo ihr einfach merkt, krass, entweder glaubt ihr es selbst und wollt es einfach nochmal von uns diskutiert oder wahrgenommen sehen und einfach nochmal unsere Gedanken dazu hören. Oder auch, was ihr von anderen schon gehört habt. Also gebt mir uns auch super gerne Situationen, die ihr von anderen einfach mitbekommen habt, wo ihr nicht genau wisst, was ihr darüber denken sollt oder was vielleicht auch das Richtige ist.
Wir sagen euch, was ihr denken sollt.
Absolut. Mit hundertprozentiger Klarheit. Das ist die Wahrheit. Willkommen zu Die Kunst der Wahrheit.
Die Wahrheit. Kim und Darius Freund.
Love it, live with it or leave it.
Okay. Love it, live with it, leave it, wollen wir heute einmal einordnen mit dem Thema Streit. Was ist noch gesund? Also, die drei Aspekte sind laut werden und mal richtig Dampf ablassen, Ironie und kleine Sticheleien, um Druck rauszunehmen, und das letzte ist, einer geht raus und beendet das Gespräch abrupt. Magst du mal einordnen?
Ja, also Leave it ist für mich die Sticheleien und die Ironie, Sarkasmus, weil das ist etwas, was man nicht so konkret benennen kann. Das ist so ein bisschen unterschwellig. Das ist total ein ekliges Gefühl, so vergiftend, und das hört niemals auf, weil es einfach nicht so klar benennbar, erkennbar ist. Deswegen ist das für mich etwas, was ich richtig ätzend finde. Für mich ist Live with it das Türen knallen und abhauen oder sowas. Obwohl, nee, Türen knallen ist das eine, sondern einfach das Gespräch beenden und abhauen, weil ich denke, ja gut, es gibt einfach Situationen, in denen kann man nicht mehr, und dann ist es nicht die feine englische Art, das Gespräch abzubrechen. Aber ich finde, darüber kann man konkreter sprechen als über den Sarkasmus. Und daran kann man arbeiten. Das kann man auch verändern, finde ich. Und dann Love it ist ja das mit dem Dampf ablassen und mal laut werden. Ich finde, das kann einfach passieren, gerade wenn, ja, ist auch nicht die feine englische Art, aber auch darüber kann man sprechen, daran kann man arbeiten. Ich finde einfach nur Sarkasmus und Zynismus, das schleicht sich so zwischendurch in den Alltag ein, das ist schwerer zu greifen, deswegen finde ich es mega toxisch und ich finde es nie hilfreich. Ich finde, es ist was trennt und ich mag es gar nicht. Wie ist es bei dir?
Ich finde ganz spannend eigentlich. Ich verstehe auch zum Beispiel Ironie und ich finde...
Wie du das sagst, ich verstehe Ironie, weil ich sie nicht verstehe.
Nein, ich meine, ich verstehe, warum man Ironie benutzt und ich benutze sie auch manchmal. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich Ironie benutze aus einer liebevollen Attitüde, aus einer liebevollen Haltung oder ob ich sie benutze, um Angst, Scham, Schuld abzulenken von mir.
Oder zu schießen, weil du etwas doof findest, aber das niemals sagen würdest.
Genau, genau. Das wollte ich nur einmal dazu sagen, dass ich grundsätzlich auch mit Humor Druck rauszunehmen grundsätzlich gut finde. Es kommt nur total darauf an, ob ich gerade aus einem verletzten Ich Humor benutze oder ob ich gerade sage, hey, das Ganze ist doch irgendwie auch lustig, oder? Was wir hier machen. Vollkommen unterschiedliche Art und Weise. Wir sind trotzdem noch ein Team, wir sind trotzdem noch hier zusammen. Mhm. In dem Moment Humor sozusagen als vereinende Kraft, unifying force, super schön. Das andere ist wirklich super toxisch, sozusagen Ironie verschleiert, die Wahrheit, die damit eigentlich durchkommen möchte, gerade wenn sie aus einem geschlossenen Herzen kommt und eigentlich ist sozusagen diese Stichelei nicht wirklich hilfreich.
Und macht auch, dass die Person, die angegriffen wird, nichts dagegen sagen kann. Also es
ist so ein bisschen Gaslighting,
ja,
auf jeden Fall.
Ja, es ist nicht auf Augenhöhe, sondern jemand kreiert eine Situation, in der du hinnehmen musst, egal was er dir sagt und du kannst nichts dagegen sagen und das ist halt so ein Machtgefälle, finde ich eklig. Mhm,
genau. Für mich ist auch Ironie und kleine Sticheleien, um Druck rauszunehmen, aus einem verletzten Ort in mir, ein No-Go. Also für mich ist das absolut leave it. Einer geht raus und beendet das Gespräch abrupt, wäre früher immer mein Leave It gewesen. Aber ich würde es hier einsortieren als ein Live With It. Und laut werden und mal richtig Dampf ablassen, ist fast ziemlich gesund, kann das auch mal sein. Es ist nur für all jene extrem herausfordernd, die in Kindheitstagen oder in früheren Zeiten oder auch früheren Beziehungen verbalen Missbrauch oder verbale Gewalt erfahren haben. Wo sozusagen jemand niedergeschrien wurde oder totgeredet wurde oder alles auseinandergepflückt wurde und dann sozusagen so richtig hässliche Worte gefallen sind und das einfach noch eingespeichert ist in den eigenen Zellen, dann wäre das einfach keine gute Art und Weise, damit umzugehen. Meistens entsteht tatsächlich aus so einer Form von Trauma oder aus so einer Erfahrung tatsächlich auch diese Ironie und kleinen Sticheleien, um sowas immer zu vermeiden.
Oder jemand, der schreit. Auch wenn man selber am schlimmsten findet, werden daraus Menschen, die selber schreien. Ja. Und das auch nicht verhindern können, so ein bisschen. Mhm. Die dann explodieren.
Ja, aber tatsächlich, ich habe für mich entdeckt, dass ich bis vor 8 Jahren, da hatte ich so einen Moment, dass ich entdeckt habe, dass ich einfach so eine Beziehung zu meiner Wut habe, die eines 5-Jährigen entspricht. Und es war abgefahren, meine Wut mal ein bisschen zu erkunden. Und das ist etwas, was ich jedem wünsche. Eine richtig gesunde Beziehung zur eigenen Wut und auch mal, manchmal ist es auch geil, irgendwas zerstören zu können. Mhm. Ne?
Da gibt es doch diese Orte, die kann man buchen. Das sind so Räume, die sind komplett eingerichtet und du darfst dann reingehen mit Baseballbat, mit Baseballschläger und alles zerlegen. Einfach nur, um Wut abzulassen oder auf so Schrottplätze und einfach auf Autos einhauen und sowas. Das extra kannst du Geld für bezahlen.
Und jemand, der, das ist nur meine Erfahrung, ganz persönlich, aber hat sich bisher sehr oft bewahrheitet, jemand, der jetzt dazu ganz schnell sagt, oh nee, das will ich gar nicht, das brauche ich auch nicht. Und warum sollte man das denn machen? Das ist doch unlogisch oder doof, jetzt Sachen zu zerstören oder so. So jemand bin ich doch nicht oder so jemand sind wir doch nicht. Ich würde aus purer Erfahrung heraus sagen, schau dir das mal an.
Weil du das auch gesagt hättest damals.
Absolut, ja, genau. Es ist halt so viel.
Ich hätte das immer schon geil gefunden.
Es ist so viel kontrollierter und so viel verlässlicher und so viel weniger dramatisch und so viel weniger fühlend. Ich muss so viel weniger fühlen, wenn ich im Kopf bleibe. Mhm. Und im Kopf bleiben heißt nicht in die Wut gehen. So.
Nicht in den Körper.
Genau, nicht im Körper sein, nicht die Gefühle durchfühlen, sich dem nicht stellen wollen, was verständlich ist. Und gleichzeitig ist es halt einfach, diese Wut bricht sich ihre Bahn in Situationen, wo du das nicht willst. Und deswegen ist es einfach total wichtig, auch wenn du jetzt bisher vielleicht die letzten 10, 20 Jahre oder 30 Jahre gut darin warst, deine Wut zu unterdrücken, das wird nicht 60 Jahre halten. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich damit gut auseinanderzusetzen, weil entweder kommen Krankheiten oder du verletzt Menschen, die du nicht verletzen möchtest in Situationen, weil du die Beziehung zu deiner Wut hast von einem 5-Jährigen wie
weil
ich.
Weil der Kochtopf über, dieser Drucktopf
richtig,
überkocht.
Genau. Und du musst es dir nur vorstellen, Die emotionale Kapazität für Wut eines 5-Jährigen oder eines 3-Jährigen oder eines 10-Jährigen gepaart mit der physischen Kraft eines Erwachsenen ist einfach no good, no bueno, ist nicht cool.
No bueno.
Ja, ist wirklich nicht gut. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so ein Punkt, wo ich immer wieder merke, die eigene Wut kennenzulernen und auch laut werden zu können, richtig Dampf ablassen können, ist super gesund.
Und wir können auch nur so klug daherreden, weil wir den ganzen Weg von People-Pleasing und Harmonie, Sucht, zu der Verbindung zu unserer Wut gegangen sind und auch immer noch dazu lernen, glaube ich.
Ey, 100%.
Also wir sind da jetzt auch keine Heiligen.
Nee, das ist absolut nicht. Und ich glaube, es ist aber einfach, die Wahrheit steckt nicht in einem Prinzip, sondern die Wahrheit steckt in dem Moment. Und in dem Moment, in dem du gerade bist, in einer Streitsituation, in dem Moment gibt es eine Wahrheit für dich. Und die gut kommunizieren zu können, das ist die Kunst zu lieben.
Und man kann tatsächlich auch immer alles reparieren, darum geht es ja auch. Es geht dir nicht darum, nichts falsch zu machen oder niemanden zu verletzen. Das ist nicht der Sinn des Lebens und das sollte nicht das Ziel sein, weil dann schneiden wir uns vom Leben ab, sondern in der Lage zu sein, zu reparieren. Das ist entscheidend. Und Trauma und Schmerz beim Kind, ja, aus der Kindheit, ist entstanden, weil die Menschen, die sich daneben benommen haben oder etwas falsch gemacht haben, haben das nicht repariert, beziehungsweise haben sie dich aus Selbstschutz auch noch glauben lassen, dass es richtig war, was sie gemacht haben und dass du der Fehler warst. Das ist der Grund, oder das ist das, was es braucht. Es braucht die Ehrlichkeit und die Fähigkeit zu reparieren und dann darüber zu sprechen und Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Fehltritt. Es geht nicht darum, keine Fehltritte zu machen. Und ich glaube, das ist das größte Missverständnis. Wir versuchen alle, nichts falsch zu machen. Entscheidend ist, dass uns einfach nur die Skills fehlen, es zu reparieren, weil das ist das Wichtige, weil das zeigt dem anderen, wie das Leben in Wahrheit ist, weil es geht nicht ohne Verletzung. Das ist das vertane Liebesmüh, das kostet so viel Kraft, sondern nur zu wissen, hey, wie kann ich denn Verantwortung übernehmen, wenn ich es falsch gemacht habe, ohne dass ich mich selber punishen muss, sondern mit Mitgefühl für mich und den anderen.
Mhm. Mhm. Ohne Verletzung hätten wir uns auch keine Lebendigkeit und auch keine Geschichte zu erzählen. Und das meine ich jetzt nicht so leichtfertig, sondern ich meine einfach nur damit, sogar die Geburt in diese Welt zu kommen, ist eine Verletzung. Mhm. Und wir haben alle die Aufgabe, unsere Verletzungen, die uns gegeben wurden, auf eine gewisse Art und Weise zu transformieren.
Ja.
Meine Verletzung als Kind, nicht mich darauf auszuruhen und irgendwie da für immer die gleiche Geschichte zu erzählen, sondern wir sind alle Geschichtenerzähler. Und ich merke, dass meine Aufgabe ist, meine Geschichte weiter zu erzählen, aber auch sie mir manchmal neu zu erzählen, auf eine andere Art und Weise.
Ja, und ich glaube auch, weil du gerade mit der Geburt das sagst, was versucht die Schulmedizin? Sie versucht, Geburt ohne Schmerz, ohne Komplikationen hinzubekommen und es wird immer entfernter vom Leben. Die Kinder, die zur Welt kommen, die haben direkt Verhaltensstörungen, haben Schwierigkeiten in der Anpassung, im Leben anzukommen. Es wird erzählt, ja, einfach Prämilch geben, stillen ist auch gar nicht gut in ganz vielen Hinsichten. Und wir nehmen uns gleich am Anfang des Lebens die Lebendigkeit und wundern uns, dass wir als Erwachsene depressiv, verletzt, wie auch immer, irgendwie dissoziiert sind. Und das liegt daran, wie unser Leben schon beginnt. Und das ist mit dem Versuch, dass es niemandem wehtut und keiner stirbt. Und damit ist es unlebendig, weil das gehört dazu. Das ist der Prozess, durch den wir alle durchgehen bei der Geburt. Man kann auch sterben dabei. Und das gehört irgendwie auch dazu. Und das löschen zu wollen, macht uns zu Zombies. Wenn wir ohne die Gefahr des Todes auf die Welt kommen, dann werden wir zu Zombies. Dann haben wir nur eine Hülle, aber die Seele ist nicht richtig angekommen, weil sie nicht durch dieses Portal gehen konnte. Und
ja,
ich mache jetzt auch einen Punkt.
Nee, voll.
Wir brauchen jetzt hier auch ganz schön lange schon für diese Kategorie, aber ich finde, da gibt es so viel zu sagen.
Ach, ich finde es natürlich voll schön, auch vielleicht nochmal zu dem Streit. Für mich ist nämlich auch zum Beispiel laut werden und mal richtig Dampf ablassen. Das kann gelebte Selbstliebe sein. Sanftheit mir selbst gegenüber kann eine richtig klare, eindeutige Grenze nach außen bedeuten. Mhm. Mir selbst mit Akzeptanz und mit Liebe und mit Anerkennung und mit Erlauben gegenüberzutreten, heißt manchmal anderen Menschen richtig rigoros Nein zu sagen.
Ja, mal
und deswegen,
richtig zur Furie zu werden.
Genau, und deswegen ist es sozusagen manchmal super gesund, das zu tun. Und da, wie immer, kommt es super drauf an, auch aus meiner Erfahrung, auf die Frequenz, in der ich das tue. Frequenz heißt Intention, Attitüde, Atmosphäre, Ausstrahlung. Meine Intention dabei.
Mache ich das, um jemanden zu zerstören oder um meine Grenze zu setzen? Das ist ein großer Unterschied.
Ja, 100%. Ja. 100%. Real Talk. Ihr fragt, wir antworten. Okay, die Frage, die wir hier haben, ist, Was haltet ihr von den 5 Sprachen der Liebe? Und welche ist eure? Gib einmal kurz einen kleinen Überblick, was die 5 Sprachen der Liebe sind.
Es geht darum, was ist eine Art und Weise, wie du Liebe zeigst oder wenn jemand anderes das macht, dass du dich geliebt fühlst. Und tatsächlich fühlen sich manche Menschen geliebt, wenn ihnen etwas geschenkt wird, und andere fühlen dann sich nicht gesehen unbedingt. Das bedeutet ihnen gar nicht so viel, sondern ihnen bedeutet was anderes viel mehr. Und es gibt diese Theorie, dass es 5 Sprachen der Liebe gibt. Und es lohnt sich total zu schauen, was die eigene Sprache der Liebe ist. Es kann einen Unterschied geben in dem, wie man Liebe gibt und wie man Liebe empfängt. Und es macht total Sinn, als Paar oder auch in Beziehungen zu wissen, was gegenseitig, also da mal drüber zu sprechen, was ist denn deine Sprache der Liebe? Und weil dann kann man auch erkennen, weil häufig hat man unterschiedliche Sprachen der Liebe und man denkt, der andere zeigt mir gar nicht, dass er mich liebt, dabei zeigt er das auf seine Art die ganze Zeit, aber ich habe eine andere Art Liebe zu empfangen, und so kann man ein bisschen besser aufeinander eingehen oder auch erkennen, oh wow, das ist ja seine Sprache der Liebe, das ist jetzt richtig, also ne, das ist wertschätzend gemeint, Dankeschön, und man kann es ganz anders verstehen. Also es ist etwas, was verbindend wirken kann und viel Mitgefühl füreinander kreiert und auch einem ein bisschen hilft, dass man weiß, wie kann ich denn dem anderen zeigen, dass er geliebt ist. Ich mache es jetzt mal nicht so, wie ich das gerne hätte, sondern ich konzentriere mich wirklich auf das Gegenüber und tue ihm einen Gefallen, auch wenn das sonst nicht meine Art wäre.
Genau, und es ist zum Beispiel, dass du Lob und Anerkennung als deine Sprache der Liebe empfindest. Und das heißt einfach nur, dass du dann ermutigt werden möchtest, bestärkt werden möchtest, anerkannt werden möchtest.
Auf Englisch heißt das Words of Affirmation. Words of Affirmation ist diese Sprache der Liebe, und darin klingt auch richtig, dass das Menschen sind, die loben, die sagen immer, also die betonen mit ihrer Sprache, wie sehr sie lieben oder was sie lieben. Und die lieben es auch selber, liebevolle Worte zu empfangen.
Oder deine Sprache der Liebe ist Zweisamkeit, was dann ungestörter Fokus heißen kann, was bedeutet, dass jemand dir seine volle Aufmerksamkeit schenkt, dass es gemeinsame Zeit ist, Gespräche, Tiefgang, besondere Momente zusammen.
Dates.
Genau. Und dann wäre die 3. Sprache der Liebe Zärtlichkeit. Das heißt Verbindung auf körperlicher Ebene, zum Beispiel auch Berührung. Das ist auf jeden Fall auch eine Körpersprache, nonverbale Körpersprache, auch Hingabe. Und da geht es eben natürlich auch um Umarmung, um Küsse, natürlich auch um Sex, um verschiedenste Möglichkeiten, um diese emotionale und körperliche Nähe herzustellen.
Und dann gibt es noch die Sprache der Geschenke. Da geht es um kleine Aufmerksamkeiten, dass man auch weiß, was mag die andere Person, und man bringt ihr genau das mit, oder man hat irgendwie unterwegs an die Person gedacht, bringt ihr Lieblingsessen mit, oder es sind so kleine Aufmerksamkeiten im Alltag. Die Menschen, die diese Sprache der Liebe haben, sind auch selber besonders dankbar. Also die sprühen fast über vor Dankbarkeit, wenn jemand an sie denkt und ihre Lieblingseissorte mitgebracht hat, also so unaufgefordert an sie gedacht hat und ihren Geschmack getroffen hat, dann sind die auch besonders. Also wenn du die Person bist, die gerne so Liebe empfängt, dann bist du so, oh mein Gott, ich fühle mich so gesehen, danke, danke, danke. Und bedankst dich überschwänglich nur, weil jemand an dich gedacht hat und dem Brötchen mitgebracht hat.
Ich erkenne da jemanden wieder.
Und dann gibt es noch die Sprache der Liebe der Hilfsbereitschaft. Und das sind die Menschen, die Hilfe anbieten und die gerne andere entlasten, die gerne helfen und unterstützen. Die zum Beispiel, wenn jemand krank ist, haben die sofort das Bedürfnis, der Person dann die Hühnersuppe zu kochen und vorbeizubringen. Die wollen ganz viel machen, wollen auch selbst am liebsten, dass andere ihnen so ihre Zuwendung und Liebe zeigen. Und ich glaube, zu der letzten würde ich noch sagen, das ist auch tatsächlich manchmal ein Muster. Man denkt, man hat diese Sprache der Liebe. Dabei hat man einfach nur die Erfahrung gemacht in einer Kindheit, dass die Eltern die Bedürfnisse des Kindes komplett ignoriert haben und es nur als eine Kopie ihrer selbst gesehen haben und sich über dieses Kind projiziert haben. Und ich weiß, dass viele denken, sie haben diese Hilfsbereitschaft. Dabei haben sie einfach nur ein erhöhtes Bedürfnis danach, endlich mal gesehen zu sein und dass andere ihre Gedanken lesen können. Und das ist ein typisches ein typischer Hinweis, finde ich, dass es vielleicht nicht die Sprache der Liebe ist, sondern ein nicht erfülltes Bedürfnis. Das habe ich nämlich auch schon manchmal gehört, dass Leute sagen, sie haben diese Sprache der Liebe und sie würden sich wünschen, dass man ihre Bedürfnisse erkennt und die erfüllt. Ich finde, das ist eher eine Ohnmachtshaltung. Und wenn ich denke, andere müssten meine Gedanken lesen können und ich bin darauf angewiesen, dass jemand mit dieser Sprache der Liebe mir hilft, sonst fühle ich mich nicht geliebt. Das gilt, glaube ich, für alle Sprachen der Liebe. Dann ist es ein unerfülltes Bedürfnis nach Nähe, Verbindung und Gesehensein aus der Kindheit. Genau, und das ist, glaube ich, wichtig, sich davon zu dekonditionieren, um herauszufinden, was ist wirklich aus meiner Fülle, aus meiner Freude meine Sprache der Liebe. Weil das ist eigentlich bedingungslos. Die Sprache der Liebe hat nicht die Bedingung, dass ich was zurückbekommen muss, sondern das macht man wirklich gerne.
Finde ich total spannend, weil ich auch bei mir sagen würde, meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich merke, es gibt einmal die Sprache der Liebe, Zärtlichkeit, wo ich einfach merke, das ist auch das, worüber ich am meisten Liebe empfangen kann. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein ganz tiefes Bedürfnis, eine Notwendigkeit von Wärme, von Nähe, von Zärtlichkeit, den ich auch gut kenne. Und das heißt, bei mir sind beide im gleichen Ding. Möchte ich gerade Liebe empfangen aus einer Fülle heraus oder aus einem Mangel heraus? Und beides wären die gleichen Wege. Das heißt, es macht es manchmal ein bisschen sehr verschleiert.
Also es ist ja auch die Frage, was unsere Sprache der Liebe ist gewesen. Und ich muss sagen, ich bin mit diesem Konzept auch ein bisschen jetzt inzwischen durcheinander gekommen. Ich hätte früher immer gesagt, meine Sprache der Liebe sind Geschenke. Und in dem Moment, wo ich einfach so, ja, Theta Healing kennengelernt habe, meinem Unterbewusstsein gearbeitet habe, mich dekonditioniert habe, geheilt bin, was auch gerade so Kindheitstraumata angeht, habe ich gemerkt, dass das alles nicht mehr so, dass es nicht mehr so stimmt oder dass ich mich plötzlich auch bei anderen Sprachen der Liebe so ein bisschen wiederfinde und ein bisschen unsicher bin. Und für mich persönlich nur habe ich irgendwie angefangen, das nicht mehr richtig benennen zu können. Also ich könnte es gar nicht richtig sagen, was meine Sprache der Liebe ist, weil ich es eben nicht auseinanderhalten kann von meinem Hunger als Kind nach bestimmten Dingen. Vielleicht könnte man daran trotzdem festmachen, was ich mir von meinen Eltern gewünscht hätte. Aber ich bin auch tierisch geprägt zum Beispiel. Also ich hätte ja gesagt, meine Sprache der Liebe sind Geschenke. Bei uns zu Hause war es so, dass manchmal meine Eltern ihre Zuwendung nicht ausdrücken konnten oder Liebe und Anerkennung nicht richtig ausdrücken konnten. Und wir deswegen auch Geschenke bekommen haben und darin ganz doll gespürt haben, wie viel Wertschätzung unsere Eltern für uns haben. Ja, dass wir, keine Ahnung, mein Vater ist mit mir los, wenn ich gesagt habe, ich würde gerne Gitarre spielen, ist er mit mir los und hat mir komplett eine neue Gitarre und alles gekauft. Das heißt, ich bin auch großgezogen worden mit eine außergewöhnliche Zuwendung, was Besonderes, besondere Aufmerksamkeit bekomme ich in Form von Geschenken. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, ob das natürlich ist oder anerzogen. Und gerade wenn wir darüber sprechen, dass das viel mit Kindheitstrauma zu tun hat, dann weiß ich nicht, würde ich mal so offen lassen. Ich kann es nicht sagen, aber es ist ein nettes Konzept. Ich finde darüber, es ist ja trotzdem, also aktuell finde ich, Geschenke macht mir immer noch richtig viel Freude. Ich fühle mich gesehen und gewertschätzt, wenn du an mich denkst und mir Rosen mitbringst oder sowas, weil du an mich gedacht hast und mir eine Freude machen willst, weil du weißt, dass es mir gefällt. Das berührt mich einfach besonders. Also könnte ich sagen, ja, Geschenke ist aktuell immer noch meine Sprache der Liebe und ich liebe es auch immer noch, anderen kleine Geschenke zu machen, wie extra einen Kaffee zu machen und den vorbeizubringen aus Liebe, weil ich weiß, du sitzt da gerade und das wäre eine schöne Überraschung für dich. Du hast das gar nicht erwartet und dann mache ich das. Das heißt, ich habe es immer noch, aber ich kann nicht sagen, ob das natürlich ist. Also ob das angeboren ist.
Ja, es ist ja immer die Frage so, wer bin ich eigentlich als Individuum? Und auf eine gewisse Art und Weise hat mich das einfach geformt, was mich in der Kindheit, was mir gefehlt hat, was ich geliebt habe, meine Pros und Cons fürs Leben sozusagen. Und ich finde, bei mir merke ich, je freier ich werde, desto mehr spreche ich alle Sprachen der Liebe. Ne? Aber je stärker ich noch in einer Form von Konditionierung drin bin, aus meiner Kindheit, desto mehr ist es die eine Sache, die mir am meisten gefehlt hat.
Was ich auch interessant finde, also wenn wir darüber sprechen, okay, womit bin ich denn geboren? Was ist wirklich meine Sprache der Liebe? Per Geburt und nicht per Prägung, also per DNA vielleicht, dann würde man ja sofort im Human Design und in den Gene Keys schauen. Und in den Gene Keys gibt es ja die Venus-Sequenz, mit der du dich ja sehr gut auskennst, Darius. Und da gibt es ja tatsächlich Punkte im Leben, also gibt es ja Abschnitte alle 7 Jahre, ist etwas ganz, ganz besonders wichtig, was man braucht. Und wenn man das nicht bekommt, läuft man weiterhin mit dem Schatten davon rum, so ungefähr. Und da könnte man ablesen, was es war, was diese Sprache der Liebe ausgemacht hätte oder was in einem das Loch nicht hätte entstehen lassen. Und eigentlich, genau, wenn man mit dir die eigenen Venus-Codes anschauen würde, diese Venus-Sequenz, könnte man das tatsächlich ganz genau benennen. Und das würde über dieses simple Modell, was versucht, so in Schubladen zu stecken, hinausgehen, weil es ja viel individueller ist, oder?
Absolut. Weil auf eine gewisse Art und Weise ist es für mich total die Befreiung gewesen, auch zu sehen, ah, guck mal, in den 7 Jahren, zum Beispiel, ich nehme einfach das Beispiel, in den Jahren von 8 bis 14 Jahre alt, ist bei mir ein Gene Key aktiv gewesen, wo der Schatten Hunger ist. Immer mehr Hunger zu haben, Hunger nach mehr, und dass das sozusagen, eigentlich ist das Hunger nach Abenteuer und der Hunger auch nach Gefühlen, nach fühlen dürfen, nach Liebe,
Erfahrung.
Auch der Hunger nach aus dem Herzen leben. Und mein Gott, hatte ich in der Zeit gelernt schon, dass ich nicht sicher bin in meinem Herzen. In meinem Herzen bin ich nicht sicher. Und deswegen hat sich der Hunger.
Ich habe auch keine sichere Umgebung, glaube ich, zu Hause. Das ist ja ganz wichtig. Genau. Ne?
Aber deswegen hat sich der Hunger so ausgedrückt, ganz klar, ganz offensichtlich, dass ich sehr, sehr dick geworden bin in der Zeit. Ganz, ganz viel Gewicht zugenommen habe, ganz viel Rüstung aufgebaut habe, um damit der Welt klarzukommen. So. Und das war ein Hunger nach, ich will immer mehr. Und das hat sich auf allen Ebenen, hat sich das gezeigt. Mhm. Und das Spannende ist eben einfach zu sehen, dass die Sprachen der Liebe auf eine gewisse Art und Weise eine vereinfachte Form sind davon, wo wir in den Gene Keys reingucken würden und sagen, hey, und zwar in den 7 Jahreszyklen, was hast du dort gebraucht? Bei mir sind das dann auch noch verschiedene Rollen, ne? Und bei jedem Menschen sind es verschiedene Rollen, die jemand gebraucht hat. War es eher ein Mentor zu der Zeit oder war es was etwas anderes? Und dann können wir natürlich auch mit der inneren Kindarbeit dir das geben. Ne? Das ist das Spannende daran. Als Erwachsene können wir uns das selber geben oder auch in der therapeutischer Arbeit oder auch in Coaching-Arbeit kann das auch wiederhergestellt werden auf eine gewisse Art und Weise, weil Zeit erstmal nicht linear ist, weil wir auch als Persönlichkeiten wachsen können und weil es einfach unsere Lebenserfahrung, unsere Lebensaufgabe ist, uns selbst wieder Eltern zu sein.
Es ist nie zu spät.
Zu reparenten, könnte man sagen. Und deswegen, egal wie die Kindheit war, sie ist nicht in Stein gemeißelt. Und das ist das Spannende daran, sondern die physischen Erfahrungen sind natürlich so passiert, wie sie sind. Aber unsere Realität definiert sich nicht an der physischen Erfahrung, sondern an der emotionalen inneren Erfahrung. Und die ist immer subject to change. Also sie ist immer ein Teil dessen, was sich wandeln wird. Und dafür bin ich persönlich für mich lebendes Beispiel. Mhm. Aus dem, wo ich herkomme, dafür sind wir alle lebende Beispiele.
Ich finde es so heilsam, weil dadurch, dass du mir mit meiner Venus-Sequenz geholfen hast, konnte ich erkennen, was bei mir vielleicht noch nicht genährt wurde, welche Erfahrung noch nicht bewusst gemacht wurde oder wo ich immer schon das quasi unbewusst dran gearbeitet habe, aber es war nie ein bewusster Abschluss. Und ich konnte dann tatsächlich Entscheidungen treffen und Prozesse abschließen, weil ich so dachte, ah krass, guck mal, jetzt habe ich es in der Hand, jetzt kann ich sehen, wonach ich die ganze Zeit unbewusst gesucht habe und gelächzt habe. Und das ist eine enorme Heilung, diese alten Wunden oder diesen alten Hunger endlich stillen zu können. Also auch für emotionales Essen oder sowas. Mhm. Super, super wertvoll. Deswegen, ja, ich finde es super heilsam, dann endlich was an der Hand zu haben, was so ein bisschen über ich liebe Geschenk oder ich liebe Zuwendung hinausgeht. Weil in den Gene Keys kann man ja auch den Grund dafür ganz anders verstehen. Man kann sich selber darin finden, es ist viel, viel individueller. Und es steckt auch in einem Kontext. Also diese Venus-Sequenz hat ja einen Kontext und eine Reise, die sie macht. Und ich finde es so spannend, dass man darin doch auch die Partnerschaft besser verstehen kann, weil man dann weiß, was braucht mein Gegenüber, um sich wohlzufühlen. Und dann kann ich mich wohlfühlen. Also man kann sich viel besser gegenseitig dienen, weil man Mitgefühl füreinander aufbaut auf einer sehr individuellen Ebene.
Yes. Und einfach nur ein kleines Beispiel. Es ist einfach so, dass zum Beispiel bei Kim und mir, wenn ich mich in meinem Verstand verstecke, wenn ich mich in meinen Verstand zurückziehe, weil ich dort meine Sicherheit gefunden habe, dann triggert das bei ihr emotionale Apathie, dass sie sich emotional abschneidet und genauso andersrum. Wenn ich mich emotional abschneide und apathisch werde und kein Mitgefühl mehr habe, sondern gefühlskalt werde, in dem Moment zieht sie sich in ihren Verstand zurück.
Das ist so spannend, wir haben den gleichen Gene Key.
Wir haben die gleiche Linie.
Ja. Wir haben die gleiche Linie.
Deswegen ist es so spannend, dass wir das Gleiche triggern.
Ja.
Und das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und
so hilfreich, das rauszufinden, ja, weil dann kann man direkt sehen, oh, ich erkenne das Muster. Okay, ich weiß aber auch, was hilft. Und dann kann man die Situation völlig anders lenken.
Genau, also super schön auch, dann danke fürs nochmal erwähnen, das ist total. Also ich finde auch, das mit den 5 Sprachen der Liebe ist ein tolles Konzept, um dort einzusteigen, um einfach mal Bewusstheit zu erschaffen und dann tiefer zu gehen danach.
Und irgendwie haben wir nur gemerkt, wir können uns nicht mehr so gut einordnen plötzlich. Wenn man geheilter ist, ist man für alles offen. Ja, sehr
total
schön.
Eine Frage, die verbindet.
Darius, wenn du unsere Beziehung in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Ah, schön. Hier ist ja nichts gescriptet, deswegen kommen die jetzt ganz intuitiv. Für mich ist es, unser Podcast-Titel ist richtig nah dran, die Kunst zu lieben, ne? Das zu lernen und das zu leben. Aber ich nehme einfach mal als ein Wort Liebe. Und damit meine ich tatsächlich auch einfach die universelle Kraft von Liebe. Die spüre ich in unserer Beziehung. Es geht nicht so sehr nur um romantische Liebe, sondern wirklich diese Kraft von Liebe. Was, wenn ich jemand anderen wirklich liebe? Wie handle ich dann? Und wenn ich für diese Person handle? Das spüre ich. Liebe ist das eine Wort. Das andere Wort wäre Partnerschaft, würde ich sagen. Partnerschaft deswegen, weil wir wirklich Hand in Hand gehen. Wir haben ja auch zusammen Business, wir haben zusammen Projekte. Das ist wirklich so ein bisschen eine Partner in Crime. Und das wäre mein zweites Wort. Also Partnerschaft zusammen, Hand in Hand gehen. Und das dritte Wort wäre Freiheit. Weil ich das Gefühl habe, dass unsere Partnerschaft, unsere Beziehung wie ein Streben nach Freiheit ist. Und ein Lernen von Freiheit. Und was es wirklich bedeutet, emotional auch frei zu sein und in Partnerschaft zu sein. Und weil ich das Gefühl habe, dass es für mich auch es steht sogar in deinem Lifework Gene Key, ne, da Freiheit das Thema. Und für mich ist es einfach das Thema, wie kann ich nah sein, wie kann ich vertraut sein und die andere Person komplett freilassen. Und das ist, habe ich das Gefühl, das ist die Reise, auf der wir sind. So.
Ja, wunderschön, danke.
Deswegen, Liebe, Partnerschaft, Freiheit.
Schön beschrieben.
Und dann einmal die Frage an dich. Gibt es eine unausgesprochene Sehnsucht in dir, die du mir noch nicht erzählt hast?
Die ich dir noch nicht erzählt habe? Gibt es überhaupt irgendwas, was ich noch nicht erzählt habe? Also ich habe die Sehnsucht, dass wir wieder einen Van haben, einen ausgebauten und damit rumreisen können. Was habe ich dir schon erzählt?
Mm.
Ich hätte gern irgendwann mal ein kleines Café, aber bitte auch nur für einen kurzen Zeitraum und dann will ich das wieder nicht haben.
Pop-up-Café.
Ja, genau. ich habe dir eigentlich alles schon erzählt, was ich mir wünsche.
Richtig schön.
Ja.
Finde ich auch nochmal ein geiles Demystifizieren davon, dass man unehrlich sein müsste zu seinem Partner, um noch attraktiv zu sein. Oder irgendwie etwas noch mystisch zu behalten, zu verschweigen, um noch attraktiv zu sein. Das ist ein schöner Beweis dafür, dass das nicht stimmt.
You're still attracted.
For sure. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es auch nochmal gut zu sehen, wenn es eine gemeinsame Vision gibt vom Leben, gibt es ja so viel zu entdecken. Das heißt, auch wenn ich all die Vergangenheit schon kenne, es gibt so viel zu entdecken.
Mhm. Ja, nö, also ja, ich habe noch viel vor, viele Ziele, das ist ja auch mein definiertes Herz. Ohne Ziele ist ein Mensch mit definiertem Herz im Human Design. Auch dann verschleudert sich diese Energie und erschöpft einen. Also es braucht auch immer Ziele, das merke ich ganz doll. Ich brauche meine Träume und Visionen. Und dann dürfen die aber auch mal wieder, wenn ich merke, so, oh nee, doch nicht, dann dürfen die wieder wegfallen. Aber die halten mich richtig fokussiert und lebendig und wach. Und ja, aber ich erzähle die eigentlich immer.
Hm. Ja, dann. Wundervoll. Aber das mit dem Van klingt auf jeden Fall auch schon mal richtig gut.
Ne?
Ich denke mal, dass es ein Projekt wird, was wir demnächst nochmal wieder angehen.
Juhu!
Das ist die Kunst zu lieben Experiment.
Okay, heute gibt es ein wunderschönes Experiment. Und zwar leben wir alle immer mit unseren alten Geschichten über uns selber und hängen da auch so ein bisschen drin fest. Aber wie wir vielleicht alle schon, ja, jetzt so Mitte 30 die Erfahrung gesammelt haben, ist es auch immer relativ und andere Leute haben dieselbe Geschichte vielleicht ganz anders gesehen Und es hat immer viel damit zu tun, was wir auch sehen wollen oder welche Brille wir aufhaben. Deswegen lade ich euch ein. Ihr überlegt euch eine alte Geschichte, wo ihr immer gesagt habt, ja, das bin ja typisch ich oder immer dieses. Eine Geschichte, die ihr euch über euch erzählt. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt eine neue Perspektive, einen liebevollen neuen Blickwinkel auf diese Geschichte überlegt. Das könnte sein, immer gerate ich in solche Situationen, immer werde ich ausgenutzt, immer bevorteilen andere mich, sagt man das so? Also immer nutzen andere mich aus und keiner gibt mir die Liebe zurück, die ich habe. Die neue liebevolle Geschichte wäre, ich habe so viel zu geben, ich bin so mit mir im Reinen, dass ich frei geben und unterstützen und da sein kann für andere. Und ich sehe den Schmerz in den anderen, dass sie nicht sehen, mit wie viel Liebe und Freiheit ich ihnen das gebe. Und dass sie vergessen, das wertzuschätzen oder auch meine Bedürfnisse dabei zu sehen. Dass sie so sehr mit sich und ihren Storys beschäftigt sind, dass das nicht anders geht. Damit nehme ich meine Opfergeschichte raus. Ich bin eine strahlende Persönlichkeit in dieser Story. Aber ich muss nicht die anderen runtermachen, sondern ich kann auch deren Menschlichkeit einfach sehen. Und ich sehe, die Situation ist, wie sie ist. Aber das hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun und nicht damit, ob andere böse sind oder sowas. Es nimmt komplett die Wertung raus, sondern es beschreibt erstmal nur, was zu sehen ist. Und ich finde das eine wunderschöne Übung, und da könnt ihr euch vielleicht auch gegenseitig helfen. Wie könnt ihr eure Geschichten, die euch noch limitieren oder immer wieder runterziehen, aber mit einem neuen Blickwinkel erzählen, liebevoll und wertschätzend?
Und wenn ich da noch kurz einfach etwas ergänzen darf, ja. Eine Idee kann es auch sein, das so zu sehen wie, du bist der Hauptcharakter in diesem Film und diesen Film hast du schon ganz oft gesehen und diese gleiche Geschichte, gleiche Perspektive. Und die Einladung ist, nochmal zu sehen, was wäre, wenn man diesen Film neu drehen würde? Wie würde jemand anders, ein neuer Regisseur, ein neues Drehbuch da drauf schauen? Und wie würden die vielleicht auch aus dem Blickwinkel, was du heute schon alles gelernt hast, was würde da vielleicht an neuen Erkenntnissen zu einfließen? Ja, weil die Remakes von heute werden ja auch nicht gleich gemacht wie damals, sondern es werden neue Erkenntnisse mit reingewoben und das Gleiche wäre hier sozusagen ein bisschen die Idee, vielleicht zu sehen, dass das Drehbuch nochmal neu geschrieben wird, ein bisschen überarbeitet wird, ein bisschen an die Zeit angepasst wird.
Ja.
Ne? Und das wäre, finde ich, für mich ganz praktisch in dem Moment, wo ich das gerade auch von dir gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist eine schöne... Ja. Schöne Ergänzung vielleicht.
Ja, das mal für diese Woche für euch. Jeder erzählt eine Geschichte von sich neu, die andere Person bezeugt, hört zu und kann vielleicht auch unterstützend wirken, um eine ermächtigende Story draus zu machen.
Yes. Und dann sind wir auch schon am Abschluss unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine große Freude.
Herzlichen Dank.
Und viel, viel Freude auch mit der Übung. Sagt uns doch super gerne mal, wie die euch gefallen, diese Übungen, was eure Lieblingskategorie auch ist.
Ja, wir würden so gerne auch noch mehr Feedback zur Umsetzung haben. Findet ihr den Podcast super, so wie er ist? Oder würdet ihr was verändern? Weil der ist ja für euch. Der soll ja euch gut tun und das Gespräch anregen. Deswegen, ja, schafft es für euch Verbundenheit oder... Ja, habt ihr Wünsche?
Genau. Und da einfach vielleicht so ein paar Zeilen einfach uns zukommen lassen im Sinne von, hey, was ist euer Favorite? Was war so ein Moment, der so richtig resoniert hat, auch in dieser Folge zum Beispiel? Und dann einfach nur teilen, was euch noch interessieren würde für die nächste Folge.
Wir freuen uns schon drauf.
Bis dahin.
Bis dann.